Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Und nun zur mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastude.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastude.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 28. Dezember 2023, gleicht dem 7. D1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Terrorkommandos in der zionistischen Armee«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iranischer Außenminister: Frieden zwischen Aserbaidschan und Armenien wird Interessen aller regionalen Länder dienen. MSF: Worte können Horror und Terror in Gaza nicht beschreiben, während israelischer Krieg sich verschärft. Israel gibt 80 verstümmelte Leichen mit gestohlenen Organen zur Beerdigung in Gaza frei. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iranischer Außenminister: Frieden zwischen Aserbaidschan und Armenien wird Interessen aller regionalen Länder dienen. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian sagte, die Schaffung eines Friedens zwischen Aserbaidschan und Armenien werde den Interessen aller Länder in der Region dienen. Bei einem Treffen mit dem armenischen Premierminister Nikol Paschinyan am Mittwoch in Erivan begrüßte Amir Abdollahian eine Vereinbarung zwischen Aserbaidschan und Armenien zur Lösung ihrer bestehenden Streitigkeiten. Er fügte hinzu, dass die regionalen Länder in der Lage seien, ihre Differenzen selbst beizulegen und zur Schaffung von Frieden und Stabilität in der Region beizutragen, und warnte davor, dass die Präsenz außerregionaler Mächte die Situation in der Region weiter verkomplizieren würde. Der iranische Spitzendiplomat betonte, wie wichtig es sei, die Kapazitäten der Länder der Region einschließlich des 3+3-Formats der Zusammenarbeit zu nutzen, um den Frieden zu fördern und das Friedensabkommen in der Kaukasusregion zu gewährleisten. Aserbaidschan eroberte im September in einer Blitzoffensive gegen armenische Separatistenkräfte die seit langem umstrittene Region Karabach zurück. Armenien und Aserbaidschan haben erklärt, dass sie kurz vor der Unterzeichnung eines Friedensabkommens stehen, das auf gegenseitige Anerkennung und territoriale Integrität basiert. Die seit langem umstrittene Region Karabach war im Jahr 2020 und in den 1990er Jahren das Zentrum zweier kostspieliger Kriege zwischen Armenien und Aserbaidschan. Der armenische Premierminister lobte die prinzipielle Haltung Irans zu regionalen Entwicklungen, die zur Schaffung eines nachhaltigen Friedens im Kaukasus beitragen. Iran und Armenien sollten alle notwendigen Vorbereitungen treffen, um den Handelsaustausch anzukurbeln, betonte er. MSF: Worte können Horror und Terror in Gaza nicht beschreiben, während israelischer Krieg sich verschärft. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen, MSF, äußerte ihr Entsetzen über die schlimme Situation der im Gazastreifen gefangenen Palästinenser und sagte, das Ausmaß an Tod und Zerstörung im völkermörderischen israelischen Krieg sei unbeschreiblich. Wir haben keine Worte mehr, um den Schrecken dessen zu beschreiben, was heute in Gaza passiert, sagte die Wohltätigkeitsorganisation, die humanitäre medizinische Versorgung leistet, am Dienstag. Gilemet Thomas, die medizinische Koordinatorin der MSF-Mission in Palästina, warnte davor, dass die Unterbrechung des Zugangs zu Nahrungsmitteln und Wasser durch die israelische Kriegsmaschinerie die Zivilbevölkerung ins Visier nehme und die schreckliche Situation in biblischen Ausmaßen verschlimmere, die in jüngster Zeit beispiellos sei. Das Problem besteht darin, dass die Intensität der Kämpfe so groß ist, dass humanitäre Organisationen nicht in der Lage sind, Hilfe bereitzustellen, betonte Thomas und wiederholte frühere Aussagen über die Schwierigkeit von Hilfseinsätzen unter dem unerbittlichen Feuer der israelischen Streitkräfte. Heute werden gezielt Gesundheitseinrichtungen angegriffen, die bei Konflikten verschont bleiben sollten. Das erschwert die Möglichkeit, dieser Bevölkerung Hilfe zu leisten, noch mehr, stellte sie fest. Heutzutage haben alle Patienten mit chronischen Krankheiten keinen Zugang zu medizinischer Versorgung und sterben zu Hause jenseits des Radars und aller Statistiken, betonte die Mitarbeiterin von Ärzte ohne Grenzen. Thomas sagte, es bestehe kaum Hoffnung auf ein Ende des israelischen Völkermordkrieges im Gazastreifen, um das Leben der Palästinenser, die in der Region festsitzen, zu retten. Die Menschen im Gazastreifen sind völlig verzweifelt. Das ist es, was wir deutlich vor Ort sehen. Wir haben keine Worte mehr, um den Schrecken dessen zu beschreiben, was heute im Gaza passiert, schloss sie. Israel gibt 80 verstümmelte Leichen mit gestohlenen Organen zur Beerdigung in Gaza frei. Nach Angaben des Medienbüros der Gaza-Regierung hat Israel die verstümmelten Leichen von 80 Märtyrern nach einem Organraub übergeben. In einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung sagte das Medienbüro, dass die Leichen nicht identifiziert worden seien und dass das Besatzungsregime sich geweigert habe, die Namen der Opfer oder die Orte, von denen sie entführt wurden, anzugeben. Zuvor hätten die Besatzungstruppen Gräber in der Stadt Jabalia im Norden des Gazastreifens exhumiert und einige Leichen palästinensischer Märtyrer gestohlen. Es wurde die Bildung eines völlig unabhängigen internationalen Untersuchungsausschusses zur Untersuchung der Entführung der Leichen von Märtyrern und des Diebstahls ihrer Organe durch die Besatzungsarmee gefordert. Unterdessen sagte die palästinensische Befreiungsbewegung Hamas, die vom zionistischen Feind freigelassenen Leichen seien in einem Zustand der Verwesung und schwer zu erkennen. Was der Feind getan hat, kann nur als Kriegsverbrechen, abscheuliches Verbrechen und eklatante Verletzung der Heiligkeit und Würde der Toten bezeichnet werden, heißt es in einer Erklärung. Ihre Barbarei und ihr moralischer Verfall werden in ihrer Aggression gegen unser Volk, ihrem Angriff auf die Leichen unserer rechtschaffenen Märtyrer und der Exhumierung ihrer Gräber bestätigt. Letzten Monat zitierte der in Genf ansässige Euro-Mediterranean Human Rights Monitor Äußerungen von Medizinern in Gaza, die festgestellt hatten, dass lebenswichtige Organe wie Leber, Nieren, Herz, Hirnschnecke und Hornhäute in den von Israel freigelassenen Leichen fehlten. Erdogan, Netanyahu ist nicht anders als Adolf Hitler. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat erklärt, die Aktionen des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu im vom Krieg zerrissenen Gazastreifen seien nicht anders als die von Adolf Hitler im nationalsozialistischen Deutschland. In einer Rede, die er am Mittwoch bei einer Wissenschaftspreisverleihung in der Hauptstadt Ankara hielt, verglich Erdogan die brutalen Angriffe Israels auf den blockierten Gazastreifen in den vergangenen 2 Monaten mit dem Vorgehen der Nazis während der Herrschaft Hitlers gegen das jüdische Volk. Wie unterscheiden Sie, Netanyahu, sich von Hitler? Gibt es etwas, was Netanyahu tut, das geringer ist als Hitler? Nein, sagte er. Sie reden auf seltsame Weise über Hitler. Was ist der Unterschied zwischen Ihnen und Hitler? Sie werden dazu führen, dass wir Hitler eher vermissen, fügte Erdogan hinzu. Der türkische Präsident begrüßte auch die Wissenschaftler, die unter dem Druck stehen, die Menschenwürde zu verteidigen und betonte, dass ihnen die Türen türkischer Universitäten offen stehen. Wir haben erkannt, dass die Institutionen, die viel reden und große Budgets ausgeben, völlig hohl sind, wenn es um Israel und seine Gräueltaten geht, sagte Erdogan und fügte hinzu, vom UN-Sicherheitsrat bis zu Presseorganisationen, von der EU bis zu Journalistengruppen, alle Institutionen, die als Apostel der Demokratie dienen, sind angesichts der israelischen Angriffe auf Gaza gescheitert. Zuvor hatte er Israels Militäreinsatz in Gaza scharf als Völkermord verurteilt und Israel als terroristisches Regime bezeichnet. UN. Das Ausmaß des Grauens in Gaza ist in unserem Leben beispiellos. Die UN-Sonderberichterstatterin für die Lage der Menschenrechte in den besetzten palästinensischen Gebieten gab bekannt, das Ausmaß der Unterdrückung, die die Palästinenser in Gaza erlebt haben, sei in der jüngeren Geschichte beispiellos. Francesca Albanese sagte, in Gaza erhalten palästinensische Kinder Beruhigungsmittel, um ihre Schmerzen beim Sterben zu lindern, da sie nicht behandelt werden können. 80 Tage schwere israelische Bombenangriffe haben das Gesundheitssystem zerstört. Dieses Ausmaß an Schrecken ist in unserem Leben beispiellos, fügte sie hinzu. Albanese sagte am Dienstag außerdem, dass das Schweigen der internationalen Gemeinschaft zu dem israelischen Verbrechen gegen Palästinenser es dem Besatzungsregime ermöglicht habe, in Gaza einen Völkermord zu begehen, und verglich die Situation in blockierten Streifen mit Massakern in anderen Teilen der Welt wie Srebrenica und Ruanda. Sie kritisierte auch die unerschütterliche Unterstützung der Europäischen Union für Israel bei seiner Aggression gegen die Palästinenser im Gazastreifen und seine Doppelmoral gegenüber Palästina und der Ukraine. Tel Aviv wurde in den letzten Monaten von seinen treuen westlichen Verbündeten, den USA und der EU, unterstützt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 9 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 3 Grad, Mashhad 11 Grad, Isfahan 8 Grad, Shiraz 10 Grad und Bandar Abbas 21 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Heshmati mit dem Titel Orezu, das heißt Wunschtraum.
مطرب بزند به تار چنگی من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار موی. همه هست همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزو. کسی جمال خود را ننموده ای و بینم، همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگویی، همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگویی. شکست اگر دل من به فدای چشم مستت، سر خم می سلامت شکند اگر سبوی شود، این که از طرف ها دمیه صحاب رحمت. من خوشکم هم همه موسم تفرق به چمن روند و صحرا، تو قدم به چشم من نه بنشین کنار جویی. همه هست همه هست آرزو که ببینم از تو رویی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی. به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم، همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگویی، همه جا به هر زبانی بود.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Liebe Hörerfreunde, auch heute steht der Sheikhul Ishraq im Mittelpunkt unserer Sendung. Sheikhul Ishraq ist sein Titel als Philosoph und Mystiker. Seinen Namen kennen Sie inzwischen. Es ist Shihabeddin Sohrabardi. Wir möchten uns weiter mit den Werken Sohrawardis, der im 12. Jahrhundert nach Christus, das heißt 6. Jahrhundert nach islamischer Zeitrechnung, gelebt hat, beschäftigen. Sohrawardi hat einen großen Beitrag zu einem der wichtigsten Zweige der islamischen Philosophie geleistet, nämlich der Illuminationsphilosophie, Hikmatul Ishraq. Während seines kurzen Lebens, dem infolge einer Verschwörung im syrischen Aleppo schon im Alter von weniger als 40 Jahren ein Ende gesetzt wurde, hat der aus dem iranischen Sohrabard stammende Sohrabardi mehr als 50 Werke auf Arabisch oder Neupersisch, Farsi, geschrieben. Hier noch einmal die übersetzten Titel einiger der bekanntesten davon: Die Weisheit der Erleuchtung, Das Buch der Andeutungen, Das Buch der Widerstände, Das Buch der Pfade und Gespräche, Buch des Lichtglanzes, Lichtgestalten, Imaduddins Schreibtafel, Das Sendschreiben der Vögel, Der Klang des Flügelschlags Gabriels, Der rote Intellekt, ein Tag in der Gesellschaft der Sufis, über das Empfinden der Kindheit, über die Wirklichkeit der Liebe sowie Eingebungen und Heiligungen. An den Abhandlungen und gleichnishaften Geschichten unter den Werken von Sohrawardi lässt sich besser als an den lehrhaften Texten von ihm seine innere Überzeugung und seine philosophische Richtung ablesen. Sie geben Aufschluss über die Person Sohrawardi und ihr Studium ist notwendig, um einen Gesamteinblick in die Botschaft dieses Philosophen zu nehmen. Diese verschlüsselten Geschichten enthalten die besonderen spirituellen Erfahrungen dieses Mystikers und lüften den Schleier über einige verborgene Dinge. In einer schönen symbolischen Sprache führt Sohrawardi in diesem Teil seiner Werke liebliche Bilder von den Landschaften des Daseins und von den Wegstationen der spirituellen Wanderung vor Augen und zeigt dem verirrten Menschen, der fern seiner eigentlichen Heimat verblieben ist, sein wahres, hohes Ziel. Einige haben behauptet, Sohrawardi habe anti-islamische Neigungen gehabt und beabsichtigt, die zarathustrische Lehre wiederzubeleben und mit ihr den Islam zu konfrontieren. Dieser Vorwurf ist jedoch völlig falsch. Sohrawardi hat lediglich, da er sehr gut über den antiken Iran und antike Werke im Bilde war, sich der symbolistischen Gleichnisse der Zarathustra bedient, um seine eigenen Anschauungen zu verbildlichen. Aber das ist kein Beweis dafür, dass er eine Meinung vertrat, die gegen den Islam verstieß. In seinen mystischen Episoden und Parabeln zieht Sohrawardi eine Symbolsprache heran, die alle Eingeweihten verstehen. Diese Sprache ist voller versteckter Hinweise und Wahrzeichen und Geheimsymbole, Wörter, Wortzusammensetzungen und Ausdrücken, deren Bedeutung über den naheliegenden gewohnten Sinn hinausgehen. Es fragt sich nun, warum Sohrawardi eine verschlüsselte Schreibweise zur Vermittlung seiner Gedanken benutzt hat. Es lassen sich vier Gründe nennen. Erstens diente ihm die Verwendung von Symbolen oft als Schmuck einer Aussage und in vielen allegorischen Geschichten hat Sohrawardi aus ästhetischen Gründen symbolisch geschrieben. Der Einsatz von Symbolen wirkt sich aber auch zweitens auf den Grad der Redekunst aus. Sohrawardi kannte die spirituelle Kraft und Tragweite von Wörtern. Er behalf sich der versteckten Bedeutung von Mythen, Sitten und Überzeugungen der Vorfahren, um Grenzen der Sprache zu überbrücken. Manchmal zog er auch drittens Symbole heran, um seine Schüler zu gewinnen und zu begeistern. Schließlich ist viertens die kryptografische Art, so war dies ein Mittel gewesen, Geheimnisse gegenüber Außenstehenden zu wahren. Diese Absicht ist allgemein bei Geheimlehren gegeben, ob sie sich nun einer bestimmten Konfession oder Rechtsschule oder der Mystik widmen. Sohrawardi spielt, was die literarische Form und den Schreibstil betrifft, keine größere Rolle und selten hat ihn jemand darin indirekt oder direkt nachgeahmt. Jedoch ließen sich viele bedeutende Autoren von seiner Art zu betrachten und zu analysieren und seinem Umgang mit Fragen seiner Zeit und der Vergangenheit sowie seinen Ausführungen über den Sufismus und über Weisheit, Hikmat, von ihm inspirieren. Dieser Einfluss war zweierlei Gestalt. Die einen übernahmen den Weg und das Gesamtkonzept der Erleuchtung und nutzten die Sichtweise dieses Mystikers in Fragen des Sufismus als geeigneten Weg. Ator, verstorben um 1220, hat in seinem Manteroteir die Vogelgespräche und Molavi Rumi, verstorben 1273, in seinem Masnavi großen Nutzen aus der kryptografischen Darstellungsmethode Sohrawardis gezogen. Viele der verschlüsselten Inhalte des Werkes »Die Vogelgespräche« des iranischen Mystikers Ator und die breite sinnbildliche Anwendung der Gestalt der Vögel und deren Begegnung mit dem Ideal des Simurg finden wir als erstes in den Werken von Sohrawardi, der von 1154 bis 1191 nach Christus gelebt hat. Auch wenn Sohrawardi nicht Begründer dieses Symbolismus war und Ähnliches, teilweise schon bei seinen Vorgängern Ghazali und Avicenna vorkommt. Jedenfalls ist der Einfluss Sohrawardis auf Attars Vogelgespräche sowohl beim Umfeld der Geschichte und den Hauptfiguren als auch bei der starken Vertiefung des Bedeutungsinhaltes zu verspüren. Das Neyname, das Buch der Flöte von Molavi Rumi, wo die Schilfflöte über die Sehnsucht nach der Rückkehr zum Schilffeld und die Trennung vom Ursprung und anstelle des Menschen, dessen Einsamkeit im Dasein klagt, gründet zum Beispiel ebenso auf seinem Werk vom Sohrawardi, nämlich Ghissal Ghurbat al-Gharbiya, die Erzählung vom westlichen Exil. Eine Gruppe von anderen Mystikern, Literaten und Dichtern hat von Sohrawardi zwar nicht alles, aber Teile seiner Gedanken und wunderschönen mystischen, von ihm geschaffenen Begriffe übernommen. Einige von ihnen haben deshalb sehr viel dem Meister der Erleuchtung zu verdanken. Von den mystischen Dichtern schuldet der weltberühmte Dichter Hafez Shirazi in dieser Beziehung Sohrawardi am meisten. Er hat bei diesem iranischen Mystiker zahlreiche helle mystische Gedanken und leuchtende Begriffe entlehnt. Die mystische Anwendung der Sittenlehre der Zarathustra, die philosophische Betrachtung der Schöpfung und die Idee von dem Erscheinen der Liebe im Dasein bei Hafez gehen alle auf die Sichtweise des Meisters der Erleuchtung zurück. Molavi Rumi hat sich von Sohrawardi hinsichtlich der gleichnishaften Schreibweise beeinflussen lassen. Dennoch ist die Darbringung von Gleichnissen und Parabeln bei beiden verschieden. Molavi legt Gleichnisse in der üblichen Form vor und sie dienen ihm als Ganzes zur Erklärung seiner philosophischen und mystischen Ziele. Bei Sohrawardi aber berührt jeder Abschnitt einer Parabel und jeder Satz darin ein eigenes Thema. Seine Parabeln sind verschlüsselter und geheimnisvoller als die von Molavi Rumi. Liebe Hörerfreunde, Sie sind herzlich eingeladen, auch bei dem nächsten Beitrag über den Meister der Erleuchtung zu Gast zu sein.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Hossein Ali Shapur mit dem Titel Az Ahd Junun.
I'm still supporting.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Terrorkommandos in der zionistischen Armee. Weiterhin guten Empfang. In dieser Sendung stellen wir einen weiteren Teil der Militäreinheiten Israels vor, die häufig Offensivoperationen gegen die Länder rund um die besetzten palästinensischen Gebiete durchführen. Das israelische Regime, das auf der Grundlage von Gewalt und Besatzung errichtet wurde, hat umfangreiche Militär- und Sicherheitsorganisationen aufgestellt, um diese illegitime Struktur aufrechtzuerhalten. Daher stand die Bildung einer gut ausgerüsteten Militärstruktur für die Entscheidungsträger dieses Regimes an erster Stelle. Die Israelis haben mit Unterstützung der Vereinigten Staaten und europäischer Verbündete der Schaffung dieser militärischen Struktur die anstelle der üblichen militärischen Funktionen hauptsächlich terroristischer Natur ist, mehr Aufmerksamkeit geschenkt als anderen Sektoren. Dabei sind die Spionage und Geheimdienste für dieses Regime so wichtig, dass die Vorbereitungen für deren Einrichtung bereits vor der Entstehung des israelischen Regimes und seiner Armee getroffen wurden. Diese Dienste spielen auch eine wichtige Rolle bei der Förderung israelischer Projekte zur Festigung ihrer Besatzung in Palästina und zur Gewährleistung ihrer Sicherheit. Im vorherigen Beitrag haben wir über die Ziele der israelischen Armee bei der Bildung verschiedener Militäreinheiten und Abteilungen gesprochen und gesagt, dass die Israelis verschiedene Streitkräfte und Spionage-Terroreinheiten einsetzen, um ihre Besatzung zu festigen. Im nachstehenden Beitrag stellen wir Ihnen einen weiteren Teil der Kampfeinheiten des israelischen Regimes vor, die häufig Offensivoperationen gegen die Länder rund um die besetzten Gebiete Palästinas durchführen. In all diesen Jahren haben diese Einheiten nicht darauf verzichtet, Verbrechen gegen die Menschlichkeit aller Art zu begehen, die gegen alle internationalen Chartas im Bereich der Menschenrechte verstoßen. Alpinist Unit oder Alpinstim. Die Alpinstim, auch als Phantome des Berges bezeichnet, sind eine Spezialeinheit der israelischen Streitkräfte für den Gebirgskrieg. Die Einheit wurde 1974 und nach dem Oktoberkrieg gegründet, als die israelische Armee erkannte, dass es im Gebiet von Jabal al-Sheikh dessen Höhe etwa 2800 Meter beträgt, viele Hindernisse gibt, die es sehr schwierig machen, in dieses Gebiet einzudringen. Auf dieser Grundlage beschlossen die Führer der israelischen Armee, eine Eliteneinheit zu gründen, um in das Hermongebiet einzudringen und dort Operationen durchzuführen, denn der Einsatz von Bodentruppen und auch anderen Spezialkräften für einen Dauereinsatz in diesem Gebiet war nicht möglich und es musste hierfür eine Spezialeinheit gebildet werden. Die Alpinistim untersteht dem israelischen Nordkommando. Mit dem Alpinzug der Sajaret Matzkal bildet sie die israelische Gebirgstruppe. Die Alpinistim sind eine Reserveeinheit, deren Angehörige jedoch sogar für israelische Verhältnisse oft Wehrübungen ableisten, also 45 bis 60 Tage statt der üblichen 30 Tage jährlich. Sie rekrutieren sich aus den ehemaligen Angehörigen der Sajaret Golani und Soldaten mit Gebirgskampfausbildung anderer Staaten. Die Einheit unterhält eine Winterkampfschule für Angehörige anderer IDF-Einheiten und ist auch als Bergrettung aktiv. Aufgrund der überschaubaren Schneefallgebiete Israels erfolgt die Ausbildung teilweise bei befreundeten Streitkräften, so zum Beispiel in den USA und Frankreich. Die Alpinistim sind auf den Kampf im Gebirge und ungewöhnlichen Gelände spezialisiert, vor allem am Berg Hermon in Golangebirge. Die Alpinistim sind in diversen Winterkampftechniken ausgebildet, zum Beispiel im Schießen und Angreifen während einer Skifahrt oder mit einer Pistenraupe. Ihre Standardwaffen sind das Sturmgewehr M4, das Sturmgewehr Tavor Tar-21, das leichte Maschinengewehr IMI Negev, sowie verschiedene Scharfschützengewehre, meist M24 oder SR-25. Die jährliche Tätigkeit dieser Einheit beginnt, sobald es im Berg Hermon zu scheinen beginnt, da es aufgrund des starken Nebels und Schnees und der schwierigen Fortbewegung auf den Straßen sehr schwierig wird, dieses Gebiet zu kontrollieren. Die Hauptaufgabe dieser Einheit, die in der Region Hermon stationiert ist, besteht darin, die militärischen Bewegungen in Syrien und im Libanon sowie in Palästina zu überwachen und die israelische Armee im Falle eines Überraschungsangriffs zu informieren. Aus diesem Grund müssen die Mitglieder der Einheit Jabal al-Sheikh vom Beginn des Schneefalls auf dem Berg Hermon bis zum Ende der Sturm- und Kältezeit dort bleiben, was eine sehr lange Zeitspanne ist. Darüber hinaus müssen die Truppen der Alpeneinheit von Zeit zu Zeit in die Schweizer Alpen gehen, um eine spezielle Ausbildung zu erhalten, sich an die Gebirgsbedingungen anzupassen und schwierige Einsätze in diesem Gebiet zu erleben. Insbesondere die Region Jabal al-Sheikh ist hinsichtlich der Wetterbedingungen den Schweizer Alpen sehr ähnlich. Mitglieder dieser Einheit sind mit Spezialausrüstung ausgestattet, um gegebenenfalls bei Schneebedingungen eingesetzt zu werden und verwenden zu diesem Zweck geeignete Thermokleidung. Sie verfügen außerdem über Kommunikationsgeräte und spezielle Beleuchtung, denn oft haben sie keine Möglichkeit, zu ihrer Basis zurückzukehren und müssen Schneehöhlen bauen. Bei schweren Schneestürmen oder einem beispiellosen Absinken der Lufttemperatur sind diese Kräfte stark gefährdet. Eilat-Einheit, Lothar Eilat-Einheit 7707, ist eine 1974 aufgestellte Spezialeinheit der israelischen Verteidigungsstreitkräfte IDF, deren Aufgabe es ist, die Sicherheit der Bewohner und Touristen von Eilat zu gewährleisten. Aufgrund seiner Abgeschiedenheit zu den großen städtischen Zentren des Landes und seiner Nähe zu den Grenzen zwischen Israel und Ägypten und Israel und Jordanien ist diese Stadt ein sehr anfälliger und verletzlicher Ort für Angriffe. Mitglieder dieser Einheit unterscheiden sich von den Mitgliedern anderer Einheiten durch die umfangreichen Informationen, die sie über die Region Eilat und öffentliche Gebäude verfügen. Die Bezeichnung ist die Kombination aus dem Akronym LOTAR für Lochama Beteror und dem Städtenamen Eilat, für die die Einheit ursprünglich zuständig war. Die Einheit ist die einzige und gleichzeitig erfahrenste und fähigste Spezialeinheit, die auf Geiselbefreiungen spezialisiert ist. Die Eilat-Einheit wurde gegründet, nachdem die israelischen Sicherheitsapparate erkannten, dass es in der Region Eilat viele Sicherheitslücken gibt, die den Einmarsch einer fortgeschrittenen Militäreinheit in die Stadt Eilat erfordern. Mitglieder der Einheit Lothar Eilat stehen immer unter Alarmbereitschaft. Innerhalb von 7 Minuten haben sie sich nach einer Alarmierung an ihrem Standort einzufinden. Zur Herstellung der vollständigen Einsatzbereitschaft stehen ihnen dann weitere 7 Minuten zur Verfügung. Somit ist die volle Kampfbereitschaft der Elitetruppe innerhalb von 14 Minuten hergestellt. Die Eilat-Einheit operiert unter dem Südkommando der israelischen Armee und wird häufig bei Militäreinsätzen oder bei Zusammenstößen der Israelis mit Palästinensern im besetzten Süden und insbesondere in den besetzten Gebieten von 1948 eingesetzt. Die Mitglieder der Eilat-Einheit sind erfahrene Elite-Soldaten der israelischen Armee und manchmal schließen sich diese Einheit auch Soldaten an, die die Bodentruppenbataillone der Armee verlassen haben und in den südlichen Gebieten des besetzten Palästina in der Nähe von Eilat leben. Aber die Soldaten, die im normalen Dienst stehen, können sich der Eilat-Einheit nicht anschließen, denn es handelt sich um eine Reserveeinheit und diejenigen, die normalerweise über ihre Freunde und Bekannten in der Eilat-Einheit rekrutiert werden. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.